Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Symbolische Bilder von den antirassistischen Black Lives Matter-Protesten nach dem Tod von George Floyd, schwarze Kleidung, gereckte Fäuste à la Black Panther, achtminütiges Knien in Anlehnung an die Tat des angeklagten Polizisten bis hin zum Denkmalsturz in Bristol. Was drücken Sie aus? Wofür steht sie, die politische Ikonografie der Protestbewegung? Darüber will ich jetzt reden mit dem Kulturhistoriker Professor Bason Brock von der Denkerei in Berlin. Er ist jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Die politische Ikonografie, die sich inzwischen weltweit bei diesen antirassistischen Demonstrationen manifestiert, die ist ja beeindruckend. Viele Demonstrantinnen ganz in Schwarz, gereckte Fäuste, immer wieder rituelles achtminütiges Niederknien bis hin zum gestrigen Sturz des Denkmals eines am Sklavenhandel Verdienenden in Bristol. Wie wirken diese Bilder auf Sie?
Eigentlich als direkte Anknüpfung an eine lange Tradition, die Europa geprägt hat, spätestens seit der Französischen Revolution von 1789 FF, gibt es diese aus dem Volk selber geborene Bildsprache, die eigentlich alles überbietet, was die Autoren selber zustande kriegen, was Dichter oder Maler zustande bekamen. Das Beachtliche an diesen Demonstrationen jetzt und ihrer Ikonografie, das heißt ihrer Bildsprache, ist ja, dass es von einem Kollektiv erfunden wurde. Es gibt keine persönlichen Autoren dahinter, die sich das ausgedacht haben, sondern es gibt es aus dem kollektiven Bewusstsein, in einer bestimmten Situation gefordert zu sein. Und dieses Gefordertsein, dieser Appell an sich selbst, nun tu etwas, steh auf, Hintern hoch oder was immer man so dazu gesagt hat, erzwingt dann eine Art von Kreativität, die momentan einspringt auf ein bestimmtes Bild, auf einen bestimmten Wort- und Kombinationsbegriff, der dann auch tatsächlich entsprechend wirkt. Es ist das, was die Werbung immer versucht, wenn sie Produkte lancieren will, sozusagen den Verbraucher selber sprechen zu lassen. Und das ist hier der Fall. Das heißt, wir haben eine Ikonografie, die vom Volk selbst entwickelt wird und nicht mehr von Künstlern, von Literaten, von Malern, wie das in der Tradition meistens geschildert wird.
Der Kniefall, der wird ja von vielen Demonstrantinnen aber auch als Demutsgeste praktiziert, also im Sinne des Warschauer Kniefalls von Willy Brandt oder des symbolischen Hinkniens von Footballspielern während der Nationalhymne. Sie wollen damit den Gewalttaten eine explizit friedliche Geste entgegensetzen. Das ist doch ein sehr schönes Symbol, oder?
Ja, das ist auch so sicherlich von allen gemeint. Nur kann man eben aus dem Selbstlauf solcher Ereignisse nicht garantieren, dass es bei der Friedlichkeit bleibt. Das große Problem bei dieser Art von Demonstrationen des gesellschaftlichen Kollektivs ist, dass man die Proteste gegen Gewalttätigkeiten richtet und um sie wirksam werden zu lassen, selber gewalttätig werden muss. Das heißt, darf man, um gegen etwas zu inkriminiertes etwas, sagen wir mal, amoralisches oder verbrecherisches Protestieren, indem man selber dieselben Vergehen auf sich nimmt als Protestierender, wie das, wogegen man protestiert. Und diese Lösung gibt es nicht, das muss von Fall zu Fall entschieden werden. Da geht es auch um die Mächtigkeit und die große Aufgabe, um die es geht. Das stellt sich nur als historischer Prozess dar. Man kann erst im Nachhinein beurteilen, ob das legitim war oder nicht.
Gestern ist nun die Statue eines Menschen von einer Brücke gestürzt worden in Bristol, der sein Vermögen, mit dem er dann auch gute Taten vollbracht hat, vor allem durch den Sklavenhandel verdient hat. Ist da Gleiches mit Gleichem vergolten worden? Da sind doch also bei diesem Sklavenhandel viele Menschen gestorben, verletzt worden, in ein anderes Leben geschickt worden. Und hier wird ja nur eine Statue von der Brücke gestürzt.
Ja, das ist wohl als symbolische Handlung rechtfertigbar, weil es nichts Ernstes irgendwelchen lebenden Menschen oder anderen lebenden Systemen wie Tieren zufügt. Aber es zeigt eigentlich mehr oder weniger, dass diese Bewegung doch wenig historische Substanz hat. Denn der Sklavenhandel ist keineswegs eine Angelegenheit von ein paar räuberischen Unternehmern gewesen. Er wurde von den Arabern zum Beispiel bedient, die den ganzen afrikanischen Sklavenhandel organisiert haben. Natürlich den weißen Schiffsbesatzern und Unternehmern, die über den Atlantik fuhren, in die Hände spielten. Aber es ist ein Ereignis, das historisch bedingt ist. Also Sie müssen sich vorstellen, dass der Präsident der USA damals, der selber für die großartigen Freiheitsrechte eintrat, mit der neuen Verfassung selber Sklavenhalter war. Das heißt, die historische Dimension dieser Vorgänge wird vergessen und dadurch bekommt die heutige Agitation eine Schieflage. Denn wenn man kein historisches Bewusstsein hat über die historische Entwicklung solcher Vorstellungen hinweg, wenn man nicht weiß, was es bedeutet, dass man vor 30 oder 40 Jahren noch ohne solche Proteste, solche Massenproteste gegen das offensichtliche Unrecht auskam und trotzdem als Gesellschaft bestanden hat, dann wird die Sache schief. Bei uns ist das ja diskutiert worden anhand der Tatsache, dass von Luther bis Kant alle großen Geister Antisemiten gewesen sind oder sich antisemitisch geäußert haben. Man kann aber dann von Luther bis Kant nicht die ganze Phalanx der Intellektuellen, der Poeten, der Dichter, der Philosophen in Orkus schicken, bloß weil sie sich antisemitisch geäußert haben. Das bloß heißt, das ist etwas, was nur historisch verstanden werden kann und deswegen auf eine andere Weise mit Distanz nämlich betrachtet werden muss. Man selber muss sich hüten, alle Dinge unterschiedslos von der historischen Position abzukoppeln und es bloß abstrakt systematisch zu sehen. Und dieser Abstraktion, Sklavenhandel, Antisemitismus etc., ist die eigentliche Gefahr. Man verliert das aus dem Blick, worum es heute konkret geht und verflüchtet sich in so etwas abstrakt Allgemeines, das bloß Historische. Und damit verliert die Bewegung an Dynamik und vor allen Dingen an Bedeutung für die Zukunft. Es wird wieder nichts daraus folgen.
Aber sie nimmt ja auch Symbole und da ist sie gar nicht unhistorisch, die durchaus damit zusammenhängen. Erinnern wir uns, es hatte ja jede Bewegung ihre Symbole und Rituale. Mhm. Die Black Panther, wir beide sind jenseits der 20 und erinnern uns noch 1968, als zwei US-Sprinter bei der Siegerehrung bei den Olympischen Spielen gesenkten Kopfes mit schwarz behandschuhten Fäusten da standen. Ja. Mhm. Das hat sich mir extrem eingeprägt, zugegeben. War eine Zeit, wo noch nicht so viele Bilder und Netze im Netz unterwegs waren. Ein ganz starkes Bild. Ja. Ist das nicht nötig, so ein Bild, an das man sich auch erinnert, um Schlagkraft zu entfalten?
Ja, das ist auch richtig so. Das hat auch eine Bedeutung im Sinne der spontanen Übernahme durch Kollektive. Plötzlich holt das Kollektiv etwas ein, was bis dahin nur einzelne Individuen, einzelne Künstler, Wissenschaftler, Sportler in diesem Falle, einzelne Bewusstseinsträger getan haben. Und die bestätigen durch diese Einnahme ins Kollektiv das, was die Einzelnen sozusagen avantgardistisch vorweggenommen hatten. Aber die Bedeutung liegt nicht darin, dass diese Geste selbst dies oder jenes aussagt, sondern dass sie vom Kollektiv getragen wird. Das ist etwas Grundsätzliches anderes. Antisemitismus als Äußerung von ein paar Autoren ist etwas anderes, als wenn jetzt eine Partei den Antisemitismus wie bei Nazis zum öffentlichen Bekenntnis macht und es Millionen Leute nachbeten. Das ist das Problem, um das es eigentlich geht, wie das Kollektivierung, wie das Aufnehmen solcher Wendungen des Bewusstseins, die von Einzelnen getragen wurden, jetzt sich verfälscht, wenn es in die objektive Ebene des gesellschaftlichen Lebens eingeführt wird.
Die Ikonografie der antirassistischen Proteste, der Kulturtheoretiker Bason Brock war das von der Denkerei Berlin hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ebenfalls, danke.